Splendor Solis. Sonnenglanz. Die Suche nach dem Stein der Weisen. Erste Miniatur. Arma Artis. Die Waffen der Kunst. Im Hintergrund Wolken und Hügel vor einem blauen Himmel. Wir sind hier. Im Haus. In der Burg. In einem Saal. Ein hoher Torbogen. An seiner Schwelle zwei Männer. Draußen. Bärtig mit Hüten. Sie gestikulieren, sprechen miteinander. Treten sie ein oder bleiben sie ins Gespräch vertieft? Eine purpurrote Stoffbahn verdeckt uns beinahe den Blick auf die Männer. Hoch über uns auf dem Banner eine goldene Sonne. Darunter ein blaues Wappen, Schild mit goldener Sonne, darüber ein Helm, darauf eine Krone mit Mondsicheln, dazwischen blaues Laub und Sterne. Arma Artis, das Wappen Kunst.
Wie wohl alles so die Natur erfordert, klärlich zu vollbringen, das Ganzwerk, in denen begriffen wird und mitsamt allen Mitteln der zugelegten Ding, noch dann ist sich keinem drauf zu verstehen, die Heimlichkeit der edlen Kunst aus eigenem Verstand zu ergreifen. Ich ermahne sie auch hey mit am höchsten, dass sich niemand vermesse zu unterstehen, die unerkannt Vermischung der Element.
In der gelb-orangen Morgendämmerung. Ein purpurroter Fleck im grünen Moos am Wegrand. Erkennen wir die Stadt. Zweite Miniatur. Weit weg, alchemistischer Philosoph.
Da kommt einer.
Hinter einem tiefen Tal. Aber nicht die Stadt ist es, die uns neugierig macht. Purpurroter Mantel, violetter Umhang, rote Mütze. Goldene Stiefel.
Der ist grau und alter
Bart.
Mann.
Spitz und lang. Der trägt in einer Hand einen großen Tropfen Wasser, so sieht das aus. Eine Fiole. Wie verrückt deutet er mit dem Zeigefinger auf das Glas. Ist das Rauch, was da aus der Fiole kommt?
Der Wind wirbelt das so durch die Luft.
Ein schwarzes Band ist am Verschluss der Fiole befestigt.
Dass hier der Weg ist.
Wie Wiewohl es ist offenbar, dass alles leiblich Ding ihren Ursprung, Stand und Wesen nehmen aus der Erden nach Ordnung der Zeit. So die Einfluss der Gestirn oder Planeten, als da seien Sonnen und Mond und die andern, mitsamt den vier Qualitäten der Element, die sich an Unterlass bewegen.
Dritte Miniatur. Ritter der königlichen Kunst. Ein Brunnen mit zwei Becken. Auf steinernen Fischköpfen als Fundament. Er wird bewacht von einem Ritter. Der Ritter baut sich auf dem Brunnenrand auf. Er sieht gefährlich aus und farbig zugleich. Schwarz, weiß, gelb, rot auf der Brust. Einen riesigen Schild stützt er vor sich auf, mit gebogener Klinge. Die goldene Schrift darauf ist verblasst und nicht zu lesen. Und zwei kleine Jungen auf Stelen mitten in den Becken. Einer pinkelt golden, der andere silbern. Das Silberne fließt über den Kanal ins Goldene und zusammen fließt beides über einen Ablauf in eine weite Seenlandschaft.
Aber durch Heimlichkeit der Kunst aus ziemlicher Materie geboren, durch die Natur, dient die Natur der Kunst und her wiederum die Kunst der Natur. Nur dann ist die Form von der Natur. Dann ein jegliche wesentliche Form eines jeden Dings, es sei tierlich wachsend oder metallisch, entsteht aus innerlicher Macht der Materie, an allein die menschliche Seele nicht.
Vierte Miniatur. Königspaar. Vor einer Landschaft steht ein sich zugewandtes Paar. Links eine silbern gekrönte blonde Königin. Rechts ein in Rot gekleideter dunkelhaariger König mit goldener Krone. Er steht in Flammen. Redenderweise deutet die Königin mit dem linken Zeigefinger auf ihren König. Mit geöffneter Hand fängt er die Geste auf. Mit ernster Miene blicken sie sich an. Mit ernster Miene blickt die goldene Sonne über dem Kopf des Königs den silbernen Mond über dem Kopf der Königin an. Dieser wiederum sieht den König. Das Spiel von Monarchen und Gestirnen findet auf einer Anhöhe vor einem Flusstal mit Häusern statt. Die Hügel zum Horizont rechts sind bewaldet, während die Berge hinter der Königin links zum Horizont immer blauer und dunkler werden. Die Gestirne liegen im Nachthimmel, das Flusstal in der hellen Morgensonne.
Es sei sichtbar oder unsichtbar, es hab ein Seel oder nicht, den körperlichen und tierlichen, den toten und lebendigen. Und unter allen diesen sei in dieser Kunst die Zwoschicklichkeit, die bedeuten die Philosophie in den zweien Worten, das Weib und der Mann. Oder die Milch und die Renn. Schaffen erstlich die Erden eben schlecht und feist und gar furchtbar an Gries, an Sand, Stein, Berg und an Tal. Aber durch die Einfluss der Planeten und Wirkung der Natur ist nun die Erden verwandelt worden in mannigelei Gestalt. So ist auch durch stete Wirkung der Sonnenhitz darinnen worden ein schwillhitzige, tünstige und tämpfige Wirm, welche die ganze Erd bis in Abgrund durchgangen und durchdrungen hat. Und da wird auch das beste Erz gefunden. Wo aber die Erden eben ist, da haben sich nicht gehaufet Zöll, Tünst und Rauch.
Fünfte Miniatur. Bergwerk. Im Himmel über einem schroffen Felsen, der spitz aus der Erde ragt, bricht die Sonne zwischen grauen Wolken hervor. An die leuchtend grüne Ebene dahinter schließt sich eine weite Gebirgslandschaft. Der Fluss vor dem Felsen fließt dunkelviolett dahin. Eine metallene Mondsichel, mit Mondgesicht nach oben blickend, schwimmt als Boot darin. Zwei Bergmänner in Kapuzenmänteln treiben zwei mannshohe Stollen mit Spitzhacken in den Felsen. Der linke Bergmann ist silbern gekleidet, der rechte Bergmann ist golden. Die Miniatur ist kreisrund. Sie streben in alle Richtungen weg, von der breiten Krone eines großen Laubbaumes, der inmitten einer weitläufigen Wiesenlandschaft steht. Wie es scheint, wurden sie gestört. Im Laub des Baumes hängt ein geflochtener Erntekorb. Ein Mann in schwarzer Kleidung steht mit goldenen Stiefeln auf einer Leiter und reicht zwei weiteren Männern, die am Fuß des Baums stehen, einen Zweig mit grün-goldenen Blättern herunter. Während der jüngere der Männer, gekleidet in einen weißen Mantel mit rotem Untergewand, den Zweig mit der linken Hand entgegennimmt, blickt er zu dem anderen Mann herüber. Der greise, bärtige Mann trägt einen antiken roten Überwurf und ein weißes Unterkleid. Er hält seinen Zweig schon in der Hand und betrachtet ihn. Sein Zweig ist golden, jedoch blattlos. Sechste Miniatur. Philosophischer Baum.
Auf seinen Ästen haben gesessen mannigelei Vögel, die alle gegen den Tag seien, abgeflogen. Und das Rabenhaupt ist weiß geworden. Derselbig Baum bringt dreierlei Früchte. Die erste sind die allerfeinsten Perlen. Die andere wird genannt von den Vieh Terra Foliata. Die dritte Frucht ist das allerfeinste Gold. Dieser Baum gibt auch die Frucht der Gesundheit. Und der goldene Zweig, und so oft man einen Zweig von dem abbrach, so wuchs ein anderes an derselben Stadt.
Siebte Miniatur. Alter und junger König. In einen goldenen Mantel gekleidet und mit weiten Ärmeln und weißem Innenfutter steht der junge König stolz im Vordergrund. Er trägt eine dreifache Krone, Gold, Silber, Eisen. Eine weiße Taube mit zum Balancieren ausgebreiteten goldschimmernden Flügeln sitzt auf einem großen goldenen Apfel in seiner linken Hand. Der junge König wird von Sonne und Morgenstern überstrahlt. Im Hintergrund im dunklen Morast einer Sumpflandschaft, unter grauvioletten Wolken im grausigen Unwetter, reißt der alte König im Todeskampf noch einmal klagend die Arme zum Himmel und ertrinkt.
Aus der Ursache haben gesehen von Welten, die alten Weisen aufgehen, einen Nebel, der überginge und verschwatzet die ganze Erden. Und sie sahen auch die Ungestüm des Meers und des Wassers flüssen über das Antlitz der Erden und dieselben faul und stinkend werden in der Finsternis.
Achte Miniatur. Sumpfmann und Engel.
Sie war mit weißen Flügeln auf ihrem Rücken geziert.
Ein unheimliches Wesen menschlicher Gestalt steht bis zu den Knien im Sumpf.
Die Feder waren gleich den schönsten, weißesten Pfauen.
Sein Gesicht ist gar kein Gesicht.
Und aufs Hübschest geziert mit Kleidern, die waren mannigerlei Farben.
Eine leuchtend rote Masse. Sein Kopf ist wie eine rote Glaskugel.
Schön von Angesicht und noch schöner am Leib.
Beine und Oberkörper sind voll braunem Schlamm. Aber der rechte Arm ist rot wie der Kopf und an den Körper gelegt. Und den strahlend weißen linken Arm streckt er aus, nach ihr, mit geöffneter Hand. Die, die am Ufer des Sumpfes steht, die geflügelte Frau, mit aufwendigem, schmuckbehangenem Dekolleté.
Sie bekleidet den Menschen mit einem Purpurgewand und bracht ihn zu seiner höchsten Klarheit und führet ihn mit ihr zu Himmel. Es ist ein lebendiges Ding, das nicht mehr stirbt, wann es ist mit einer ewigen Vermehrung geübt.
Neunte Miniatur.
Ein Ei,
der Hermaphrodit,
hält er in der linken Hand zwischen Zeigefinger und Daumen.
Auf dem linken Hals des langen und schmal gewachsenen Körpers befindet sich ein männlicher Kopf mit dunklen Haaren.
Im inneren Kreis der Scheibe ist eine Landschaft dargestellt.
Auf dem rechten Hals des langen und schmal gewachsenen Körpers befindet sich ein weiblicher Kopf.
Der schmale Ring darum ist tiefblau.
Heller in der Färbung.
Flammender Orange.
Dem rechten Kopf ähnlich,
Orange,
jedoch blond.
Außen schließt ein flammender, oranger und gelber Ring den Rand der Scheibe ab.
Diese große Scheibe hält der Hermaphrodit
mit der rechten Hand an die Brust gelegt.
Die Flügel auf seinem Rücken hat der Hermaphrodit ausgebreitet. Der linke ist tiefrot, der rechte violett-weiß. Das männliche ist von einer goldenen Aura umstrahlt, das weibliche von einer silbernen Aura.
Sonn und Mond, welches sein Erd und Wasser, die heißen's auch Mann und Weib, und die gepären vier Kinder. Zwar Mendel, das sein Hitz und Kälten, und zwar Weibel, das sein Feuchte und Trockenheit. in arm ei all Kräft, mitsamt der Materie daraus die vollkommene Natur geschöpft wird. Und das will auch sein in dieser edlen Kunst.
Zehnte Miniatur. Zerstückelung. An der Ecke eines großen, antik wirkenden Gebäudes in der Nähe eines prachtvollen Palastes zerstückelt ein bärtiger Mann mit wilder Lockenmähne auf einem saftig grünen Rasenstück eine Leiche. Oder er zerstückelte diesen Menschen, der nun zur Leiche geworden ist. Oder während er einen Lebendigen zerstückelte, wurde dieser zur Leiche. Ein hellhäutiger, nackter Körper liegt im Gras, die Beine im Mittelteil der Oberschenkel abgetrennt, Blut tritt aus, angeschnittene Knochen sind zu sehen. Die Arme knapp über den Schultern abgetrennt, Knochenanschnitte sind zu sehen. In der Wiese nach getaner Tat. Die Beinkleider, die er trägt, sind dunkelrot. Die Schuhe, die er trägt, sind dunkelrot. Über den gleichroten Wams hat er heute Morgen einen metallischen Brustharnisch gezogen. Und finster blickt er drein. Und voller Angst und Schrecken starrt das Gesicht vom goldenen Haupt des Geköpften, das der Schlächter in der linken Faust an den Haaren hochhält.
Also, ich hab dich darum getötet, dass du ein überflüssiges Leben überkommst. Aber dein Haupt will ich verbergen, damit nicht die Weltgeilen dich finden und die Erden verwürsten. Und dein Leibe begrabe ich auf, dass er faul und vermehr sich und unzähligen Frucht bringen.
Elfte Miniatur, Kochung.
Hohe Türmchen, Säulen, Loggia.
Auf einem im Schachbrettmuster gefliesten Boden im Hof eines herrschaftlichen venezianischen Palastes.
Hohe Türmchen
steht ein steinerner Ofen, in den ein Kupferkessel eingelassen ist.
Säulen, Loggia.
Der Kessel ist bis zum Rand mit Flüssigkeit gefüllt.
Figuren und Zierelemente.
Ein älterer Mann sitzt darin, dem das Wasser bis zur Brust reicht.
Marmorsäulen.
Auf dem Haupt des Langhaarigen und Langbärtigen sitzt ein großer weißer Vogel mit aufgespannten Flügeln zum Abflug bereit.
Blaue Beinkleider, orange-roter Wams, Weste, weiße Schürze.
Knecht. Mit einem Blasebalg hält ein knienender Mann
kein Knecht.
Durch eine kleine Öffnung im Ofen das lodernde Feuer in Gang.
Kein Knecht.
Er lässt den alten Mann kaum aus den Augen. Er kontrolliert ihn.
Der ältere Mann.
Er kontrolliert das Feuer.
Der ältere Mann.
Er registriert die Temperatur.
Der ältere Mann.
Er beachtet den Abrauch, der aus einem Loch an der Seite des Ofens quillt.
Über sich ergehen.
Ihm entgeht nichts. Auf dem Boden vor ihm liegen Kohlen und eine Feuerzange. Auf einer Stufe daneben steht eine goldene Essenz in einer Fiole.
Der sich da wiederum wollt verjüngen. Er sollte sich zerteilen und kochen bis zu seiner vollkommenen Kochung. Und nicht für was. Dann wurden sich die Glieder wiederum vereinigen und wurden Jungen in viel Kräften.
Die Miniaturen der Planetenkinder. Miniatur 12 bis Miniatur 18. Eine Trauerprozession gibt einem weißen Sarg das letzte Geleit. Zwei verkrüppelte Bettler bitten um Gabe. Eine Greisin geht am Stock. Ein Mensch wird am Strang erhängt, vor Publikum. Zwei andere aufs Rad gebunden. Ein Schwerthieb wird ausgeführt zu töten. Saturn und seine Kinder.
Die Sonne und der Mensch gebären einen Menschen, dann die Kraft und Geist der Sonnen machen lebendig. Erstlich geziemet diesem Werch ein solche Hitz, die da weich macht und schmelzt die Teil der Erden.
Der Papst bittet unter einem roten Baldachin zur Audienz. Aus dem blauen Palast hinter dem Baldachin strömt eine Menschenmenge. Bischöfe, Kardinäle, Adelige und Geschäftsleute. Jupiter und seine Kinder. In der großen, gekrönten, auf einem grünen Lorbeerkranz stehenden Fiole, über den Geschehnissen, kämpfen drei Vögel um ihr Leben.
Es macht die Hitz ein jegliches Schwarzding weiß und ein jegliches Weißding rot. Als dann in der Farb erscheint die gesubtiliert Erde wie ein Rubin, du wirst sehen ein wunderliches Licht in der Finsternis.
In der mächtigen, gekrönten Fiole, die auf einem roten Lorbeerkranz steht, scheinen die drei kämpfenden Vögel vereint zu sein. Zu einem weißen Vogel, der auf drei Hälsen drei golden gekrönte Köpfe trägt. Zu seinen Klauen sterben die Menschen auf dem Felde in einer gnadenlos tobenden Schlacht. Eine hochgerüstete Kavallerie stürmt gegen ein Bauernheer. Vor einem Haus prügelt ein Weißgekleideter auf einen Rotgekleideten ein. Durchs Fenster werden sie von einer Schattengestalt beobachtet. Ein Paar flieht vor einem schwertschwingenden Reiter. Ein Gehöft wird gebrandschatzt. Die Welt ist hier voll Krieg und Grauen. Mars und seine Kinder.
Machend die Körper geistlich und das Fix ist machend flüchtig. Von solcher Wirkung ist die Hitz.
Durchdrängt von gleißendem Licht fährt der Sonnengott Sol in seinem metallenglänzenden Wagen. der von zwei Rössern gezogen wird. Durch die Strahlenflut.
Die Hitze scheidet ab, das unrein ist, wann sie nimmt ab die mineralischen Zufälle und allen bösen Gestank und ermehret das Elixier. Die Erde löst sich ab und wird Feuer.
Venus und ihre Kinder. Zwei Kniegeiger und ein Lautenspieler begleiten zwei singende Frauen. Die eine blau gekleidet, die andere rot. Trinkende Zuhörer sitzen am Nebentisch. Für sie stehen im Kühlbecken zwei weitere Krüge bereit. Ein Paar geht Arm in Arm durch die Büsche. Es baden Nackte in einem Fluss. Ein Mann kommt am Fuße eines Baums sitzend einer Frau näher. Zu den Klängen eines Dudelsacks tanzen vier Paare. Kein Mann ist hier ohne Frau. Keine Frau ohne Mann. In der gekrönten Fiole schlägt ein prächtiger Pfau sein Rad.
Dann durch die Kraft der Hitz wird der verborgene Geist in der Erden in den Luft gebracht. Welcher ein verborgenes Ding hervorbringen kann, der ist Meister dieser Kunst. Welcher die Seele erkücken kann, der wird ihr Farb sehen.
Sie ist bekleidet mit Sandalen und einer weißen Tora, die locker über die rechte Schulter gelegt ist und ihre Brüste nicht bedeckt. Eine blau und goldscheinende gestreifte Aura und silberne Strahlen hüllen sie ein. Freien Oberkörpers blickt sie nach rechts über ihre Schulter. Merkur und seine Kinder.
Und deshalb soll die Hitz gemildert werden mit der Kälte des Monds. Erlöscht das Feuer eins Dings mit der Kälte eins andern Dings.
Die bekrönte und halbnackte Königin hält ein goldenes Zepter in der linken Hand und einen goldenen Apfel in der rechten Hand. Sie ist samt Aura und dem Kopf zu ihren Füßen die Füllung der großen, goldgekrönten Fiole. Ein Fischreiher lauert am Ufer auf Beute. Auf einem Kahn gehen Fischer mit einem Netz auf Fang. Ein Angler versucht sein Glück vom Ufer aus. Neben ihm kniet ein Mann mit Hund, der uns mit einem Schuss aus seiner Muskete, die er in Richtung See abfeuert, aus der Idylle reißt. In der Miniatur nimmt niemand sonst davon Notiz. Luna und ihre Kinder.
Macht warm die Hitz, die kalten Erden, die Kälten halber tot gewesen ist. Destillier siebenmal, so hast du abgesondert die zerstörliche Feuchtigkeit.
Die Fiole, die über dem See im inneren Bildfeld der Miniatur thront, ist befüllt mit einem jungen König im kaminroten Gehrock mit purpurnem Umhang. Er trägt Zepter und Apfel in seinen Händen, von einer hellen, goldenen, orangenen Aura umstrahlt, steht er auf einer Mondsichel, die nach unten geöffnet mit ihren Spitzen im Boden der Fiole eingelassen ist. Das Gesicht blickt nach unten zum See. Neunzehnte Miniatur. Schwarze Sonne.
Silber löset auf den Schwebel, welcher er ihm zugefügt. Und diese Auflesung ist nichts dann ein Ertötung der Feichten mit dem Trocknen und ist eigentlich die Putrefaktio, und deshalb wird die Materie schwarz.
Dennoch sind der schwarzen Sonne Strahlen golden und durchdringen die hügelige Landschaft wie von innen heraus. Reliefartig formen ihre zarten Strahlen das Sonnengesicht. Mit deutlichen Augen und deutlich sichtbarer Nase über dem dunklen Mund in die Anhöhe. Nur ein kleines Stück ist von der untergehenden Sonne über dem Horizont noch zu sehen. Zwanzigste Miniatur. Kinderspiel. 11 Kinder im Zimmer. Groß, klein, klein, groß, ein paar nackt. Eine Frau im roten Kleid hat eins auf dem Schoß. Ein anderes hängt der Frau am Rockzipfel. Zu ihren Füßen steht ein Waschzuber. Auf der Ofenbank zu ihrer Rechten, über der Ofenbank zu ihrer Rechten liegt eingerollt, in einer Nische eingerollt, auf der Ofenbank zu ihrer Rechten eine kleine Katze.
Sich wandeln die Eigenschaft des wirkenden Dings, muss von die Schicklichkeit des leidenden Dings gewandelt werden. Wann, warum? In der Auflösung ist das lebendig Silber gleich dem Wirkenden. Die so sie spillen, das so ob ist gelegen, liegt jetzt unten.
Zwei der Kinder laufen mit Windrädern durchs Zimmer. Das Unbekleidete der beiden hat dazu noch ein Holzpferd. Zwei Nackte und zwei Angezogene ziehen einen ebenfalls nackten Jungen auf einem roten Kissen mit Goldstickereien auf dem Boden herum. Die zwei angezogenen Jungen stützen dem Kissenfahrer den Rücken und reichen ihm eine Hand zur Balance. Die zwei unbekleideten Jungen ziehen an einem Strick, der am Kissen befestigt ist, und sind munter dabei, sich gegenseitig in die Haare zu geraten. Im Nebenraum bereitet die Magd das Wasser für das Bad der Kinder. Auf den Dielen des Holzbodens springt ein kleiner schwarzer Vogel herum. 21. Miniatur. Weiberwerk. Das Feuer lodert unter einem großen Wasserkessel.
Lange weiße Stoffbahnen
sind nebeneinander auf den grünen Wiesen des schmalen Flusstals ausgelegt.
Ein Fachwerkhaus und mehrere Palastbauten reihen sich ans Ufer.
Dicht an den Flammen stehen mit Wasser befüllte Kannen zum Anwärmen.
Reihen sich ans Ufer.
Eine Frau ist damit beschäftigt, weiße Tücher auf Wäscheständer zu hängen.
Blaues Gebirge steht am Horizont.
Das Wasser im Zuber der Magd ist von der Seife milchig geworden. Sie schrubbt darin an einem Wäschestück mit ihren Händen.
Unter dem wolkenlosen Himmel.
Hinter ihnen steht eine Frau im Wasser des Flusses und spült ein Kleidungsstück aus.
Das Wasser in der Erde reduziert ist, so ergibt es sich in die Leuchtigkeit des Lufts und erhebt sich über die Erden als ein Lenklicht welklen, glich einem Eie. Das Letzte, das sich gebührt, ist, dass dieses Wasser, so vor der Erden gesündert ist, wiederum mit der Erden vereinigt wird. Das eins ums andere geschehe, soll anders der Stein vollendet werden. Die allerteuerest Kunst und Trösterin der Armen, die edel Alkymia, überall natürlich Kunst, so die Menschen je auf Erden haben mögen. Tuet alle edle und unedle Stein schmelzen und weich werden, so man diese Medizin tuet untergeschmelzt Glas, so lass es sich schmieden und in alle Farb verkehren. Das Uberig mag ein jeder klüger Künstler durch Experienz erfahren.
Miniatur. Thank you. Rote Sonne. Die Stirn in Falten gelegt, die Augenbrauen zusammengezogen, die Nasenwände angespannt, den Mund etwas verkniffen, ernst, in Gedanken versunken und mit langen, spitzen, goldenen Strahlen. Steht der rote Feuerball knapp über der Linie des Horizonts, heller und heller. Verblendet sie uns die Augen, verblitzt sie uns die Augen, blendet sie uns, sie blendet uns.